Ja, ich bin nicht allein gekommen. Neben meiner Frau habe ich heute auch einen Mann aus dem Alten Testament mitgebracht. Da habe ich dann auch ein etwas heftiges Filmchen oder Anspiel da. Es wird einige vielleicht auch erschrecken, aber es ist auch so gewollt, weil es auch heftig ist. Ja, ich habe mir einen Text rausgesucht aus dem 2. Korintherbrief. Muss mir erst mal aufschlagen. Schau mal, ob ich auch ihn lesen kann, sonst muss ich mich mehr ans Licht begeben. Da heißt es, 1. Kapitel vom 2. Korintherbrief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröst in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Ja, Trübsal, Trost braucht man, wenn man in Schwierigkeiten gerät. Und auch wir Christen geraten in Schwierigkeiten. Und deswegen gibt es ein Buch in der Bibel, es hat 42 Kapitel. Und wenn ich über jedes Kapitel eine Minute predige, dann wisst ihr, wie lange die Predigt dauern könnte. Ja, werde ich nicht tun, ich werde nur ausschnitthaft darüber sprechen. Deswegen, jetzt kommt sozusagen das Intro. Am Ende wisst ihr, wer dieser Mann ist und warum seine Botschaft so bekannt ist. Ja, Hiob heißt dieser Mann, und ich frage mal, wer hat in das Buch Hiob mal richtig durchgelesen? Da gibt es welche. Wunderbar, Halleluja, ihr habt das geschafft. Ich habe immer im Mittelteil ganz große Schwierigkeiten, wenn dann die Reden kommen. Für die, die es nicht kennen, ein kleiner Abriss. Hiob, richtig gut, reich, fromm. Wahrscheinlich wäre er heute Kirchenvorsteher, wäre in seiner Gemeinde angesehen als Honoratior. Tolle Familie, alles klappt. Und dann kommt er auf den Prüfstand. Auf den Prüfstand, und dann kommen die sogenannten, sprichwörtlich, die Hiobsbotschaften. Tod, Krankheit, Verlust von Besitz, beraubt, bestohlen. All das, was Menschen fürchten. Es passiert. Und Hiob ist so gut drauf, dass er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber irgendwann bricht er doch zusammen. Er setzt sich in die Ecke, zerreißt seine Kleider und zu damaligen Zeichen für Trauer legt er sich Asche auf. Was braucht so ein Mensch? Was braucht er? Er hat es gut. Er bleibt nicht allein in seiner Trauer. Freunde, die es gehört haben, machen sich auf den Weg. Erste Botschaft an euch: Wenn ihr so jemanden erlebt, der diese Katastrophen in ihrem persönlichen Leben erfahren, dann ist es ganz wichtig, dass es geschieht. Kommen Sie nur rein, ist noch Platz. Ja? Also Trost. Dann ist es ganz wichtig, dass Menschen sich auf den Weg machen und dem beistehen, der in dieser Situation ist. Wir haben uns oft eine Erfahrung, dass Menschen sich zurückziehen, wenn sowas passiert. Ja, kann ich denn da hingehen, wenn der so schlimme Krankheit hat? Wenn das und das passiert ist, soll ich da wirklich in dieses Trauerhaus gehen? Ja, wir als Christen, so schreibt es uns der Paulus eigentlich, wir können mit dem Trost, den wir selber haben, den anderen trösten. Sich auf den Weg machen, den anderen nicht allein lassen. Und die Freunde sind sehr sensibel. Der hockt da in seinem Elend und die anderen setzen sich dazu. Nicht eine Minute, nicht eine Stunde, nicht einen Tag. 7 Tage sitzen sie schweigend da. Die Trauer ist so groß, dass man erstmal nur da sein muss. Menschen begleiten heißt, ich bin einfach da. Und es langt, wenn du da bist. Wenn der andere anfängt zu reden, dann kommt man ins Gespräch. Und wenn es dir selber unangenehm ist, dieses Schweigen, dann kannst du lernen zu sagen, ja, Herr, ich brauche das mal. Ich habe immer wieder Menschen, die sagen, mir fehlt es an Geduld. Da kann man das lernen. Mein Kollege, der auf der Intensivstation viel arbeitet, der erzählt mir dann immer wieder, wie er bei Patienten nur da sitzt, die im Koma sind und einfach er da ist und eine Zeit mit ihnen verbringt, ohne großartig zu reden. Und das ist ein Zeichen, wie wir auch miteinander umgehen sollen, einfach da sein, füreinander und gerade in diesen schwierigen Situationen. Mach mal eine kleine Klammer auf. Katastrophen passieren ja immer. Vor über 70 Jahren bin ich jetzt in einer Stadt, wo vor über 70 Jahren nichts mehr war. Über 90% von Nürnberg war zerstört. Das, was wir heute in Syrien sehen, in anderen Ländern, war bei uns. Und wir nehmen es so selbstverständlich hin. Wir sagen einfach, passt doch. Ja? Ja, es passt, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und dann ist es auch kein Wunder, dass Menschen, die das erleben, sagen, weg von hier. Und die dann sagen, ich hätte auch gerne eine heile Heimat. Dass unsere Heimat nicht heil ist, dass da viele Dinge auch schief sind, ist was anderes. Aber auf dieser Welt passieren immer wieder Katastrophen. Und es können sein, dass von euch, gerade von den jungen Leuten, welche beauftragt sind, weltweit zu helfen, einen Ruf zu haben, für andere da zu sein, die es im Moment schwer haben. Hiob, nach 7 Tagen kommen sie ins Gespräch. Wir haben es ja im Intro so ersehen, Frage, die immer wieder Menschen beschäftigt, warum? Schuld. Ja, da muss doch was gewesen sein, das dem so schlecht geht. Hört man manchmal auch unter Christen. Es könnte sein. Ich denke gerade an einen Besuch am Donnerstag. Ich war auf einer Station, da lag ein Mensch ganz gelb. Und er erzählte mir, wie viel er mit seinen Kumpels zusammen war. Ja, und es war sehr deutlich, der Alkohol hat sein Leben beherrscht. Aber ich habe nicht das Recht, ihn schuldig zu sprechen. Ich bin nur da, ihn zu begleiten. Das, was zwischen ihm und seiner Schuld ist, das ist Sache Gottes. Und das soll es auch bleiben. Und als die Jünger eines Tages mal, könnt ihr nachlesen in Johannes 9, gefragt haben, wer ist denn da schuld bei diesem jungen Mann, der da blind ist? Sind die Eltern schuld? Ist er selber schuld? Da sagt Jesus nur, nee, es geht nicht um Schuld. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, die hier geschehen soll. Und dann heilt er diesen Blinden. Eine unverständliche Geschichte, aber es wird deutlich, wir haben nicht den Recht, nach Schuld dem anderen zuzuweisen. Aber es passiert natürlich. Es passiert sofort, wenn Menschen in Unglücke kommen. Habe ich mir doch gedacht, musste doch bei dem passieren. Dieser Autounfall, diese Krankheit und so weiter. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht in etwas hineinbegeben, was gegen dieses Wort Jesu steht, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Diese Auseinandersetzung findet über Kapitel statt. Und ich muss bekennen, ich habe beim Buch Hiob da ziemlich oft abgeschaltet, weil ich kann mich nicht in so Tiefen der Theologie hineinbegeben, habe ich festgestellt. Vielleicht wird es besser, wenn ich ein paar Jahre in den Ruhestand gehe, habe ich mehr Zeit dann vielleicht darüber nachzudenken. Aber es wird sehr deutlich, man kann da ganz, ganz viel drüber reden. Und man kommt in eine Rechtfertigungsschiene. Ja, und das ist schwierig. Rechtfertigen, wir sind vor Gott gerechtfertigt. Er hat am Kreuz alles für uns getan. Wir sind erlöst. Wir dürfen einfach da sein. Das ist das Entscheidende. Nicht das, was wir leisten, ist das Entscheidende, sondern was er geleistet hat. Und deswegen müssen wir uns nicht rechtfertigen. Wir dürfen dem anderen erzählen davon, was uns schwerfällt und sagen, bete für mich. Mir geht es ganz beschissen, weil passiert ist. Ja, das ist ganz in Ordnung. Ja, und umgekehrt darf ich auch fragen, darf ich für dich beten? Aber der andere muss auch die Freiheit haben zu sagen, jetzt nicht. Ja, das ist absolut in Ordnung. Nach diesen vielen Gesprächen gibt es dann am Schluss von diesem Hiob-Buch so eine Art Happy End. Wir rekapitulieren am Anfang. Hiob war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig. Er war so fromm, dass er gesagt hat, immer wenn meine Kinder eine Party feiern, da könnte ja sein, dass die was falsch machen, da bringe ich lieber in die Kirche ein Opfer da, ja, damit Gott zufrieden ist. Das war seins. Ein ganz frommer Mann. Aber ihm fehlte eigentlich diese Gottesbegegnung. Diese Gottesbegegnung, die sagt, jetzt liefere ich mich diesem Vater aus. Jetzt weiß ich, auch wenn es hier verdammt schlecht ausschaut, ich weiß, ich habe eine himmlische Heimat. Wir haben es am Anfang gesungen. 10.000 Gründe. Und wenn meine Zeit mal vorüber ist, dann will ich Gott preisen bis in Ewigkeit. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen haben wir hier ein Übungsfeld am Sonntagmorgen hier um 11 oder um 9:30 oder wann auch immer. Da gilt es, Gott zu preisen. Leider fallen einem manche guten Dinge erst zu spät ein. Komme ich jetzt zum Abschluss. Es gibt einen Vers im Hiob-Buch, Hiob 42, 5 aus dem letzten Kapitel. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist bildlich gemeint. Hat mein Auge dich gesehen? Hat mein Auge dich gesehen? Ja, also, ich will dich erheben, deinen Namen erheben alle Zeit, denn nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob kommt in die Situation, dass er begreift, Gott ist viel, viel größer, als wir uns das jemals vorstellen können. Ich kann es nicht begreifen. Von Augustinus, dem Kirchenvater, wird erzählt, er hat angefangen, theologische Bücher zu schreiben und er konnte das. Stück um Stück um Stück um Stück um Stück um Stück um Stück, eine ganze Bibliothek. Und eines Tages geht er ans Meer hinunter und da sieht er einen kleinen Jungen, der hat so eine kleine Grube gemacht und nimmt immer die Hand und holt das Wasser aus dem Meer und tut es in die Grube rein. Und dann fragt Augustinus dem Jungen, was machst du denn da? Ich löffle das Meer aus. Und in dem Augenblick fällt sie wie Schuppen von den Augen. All das, was er geschrieben hat über Gott, all das, was er erfahren hat über Gott, all das, was er da niedergelegt hat, ist genau das, was er gerade dieses Kind macht. Er will Gott begreifen, der nicht zu begreifen ist, der nur zu anbeten ist. Amen.